Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Hoppala. Diese Anmoderation geschieht durch euren Lieblingsruderer Dom Schott. Jawohl, ich habe das Rudergerät wieder angewendet nach einigen Wochen der Sporterkrankung, möchte ich fast sagen. Ich konnte es nicht benutzen. Möchte ich auch nicht drauf eingehen. Aber jetzt benutze ich das Ding wieder. Ich bin wahnsinnig sportlich. Bin heute schon wieder in England gewesen und so weiter und so fort. Hallo, Lutz Pautke.
Hallo, ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwas mit Rudern machen kann, ob du irgendwie zu, ja, da bist du ja ganz schön zurückgerudert oder ja. So mit deinen Sportvorhaben, aber irgendwie war das alles nicht so griffig, dass ich gesagt habe, da muss ich jetzt mal kurz direkt reingrätschen. Hallo Dom, wie geht's dir?
Gut, das Rudern macht mich stolz. Ich bin gerudert wieder mal auf meinem Rudergerät und habe mir ein festes Zeitlimit genommen. Das sind momentan, es ist exakt eine halbe Stunde mit einem gehobenen Widerstand. Und das ist schon, danach bin ich ein kleiner Schwitzkegel, kann ich dir sagen. Also das ist schon anstrengend. Und dann waren die 30 Minuten vorbei und ich habe hier immer so eine Playlist, die ich nicht selber kuratiere, aber die so einen Titel trägt wie Trommeln, so Schifftrommeln und sowas. Und da kommen ganz viele Lieder rein, die prominent Trommeln und Drums haben. Und dann waren
Phil
die 30.
Collins.
Das wäre cool. Und dann waren die 30 Minuten vorbei. Das ist wirklich so passiert, exakt so passiert. 30 Minuten waren vorbei. Ich war jetzt bereit, langsam nachzulassen und zu sagen so, tschüss, das war's. Und dann kam ein neues Lied und es war ein 5,5-minütiges Lied von einer Band, die ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber es war eine Dudelsack-Band. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gebe ich nochmal alles. Und dann habe ich 5,5 Minuten nochmal richtig mich, wie sagt man denn, in die Galeere gelegt und bin wirklich gefühlt aus der Wohnung rausgerudert bis an die Küsten von England, um ein Kloster zu überfallen. Ich habe so gefühlt und danach auch, nämlich die Schmerzen überall. Ich habe geduscht, ächzend, wirklich, war völlig am Ende, aber es war ein tolles Gefühl. Das, davon zehre ich immer noch, war gestern Abend, wo ich sitze.
Ja, finde ich stark. Das ist immer ganz geil, nochmal diese extra Motivation zu spüren. Ich kenne das auch vom Sport, wenn man dann manchmal so denkt, boah, Übung 1 oder 2 im Fitnessstudio und dann ist so dieser Moment, gehe ich jetzt einfach wieder nach Hause. Und wenn man dann aber merkt, man hat so eine zweite Luft, so nochmal so eine extra Kraft, vielleicht bei einer anderen Übung, wo man dann irgendwie seine persönliche Bestmarke oder seine Leistung verbessert und da irgendwie mehr Gewicht nehmen kann, das ist dann immer doppelt belohnt, dieses Gefühl, ich bin am Ball geblieben und jetzt zahlt sich's nochmal aus. Jetzt kommt der zweite Wind, das ist ein richtig gutes Gefühl. Das ging dir wahrscheinlich eh nicht dann, als du gemerkt hast, okay, jetzt die 5 Minuten ziehe ich jetzt auch noch durch zum Dudelsack.
Ja.
Das ist ein richtig gutes Gefühl, vor allem, wenn man dann durch ist mit dem Sport.
Ich muss dich aber mal fragen, da fällt es mir nämlich ein, findest du nicht auch, dass beim Sportmachen die Zeit wahnsinnig langsam vergeht? Also ich sitze auf diesem Rudergerät und diese halbe Stunde, es ist fast psychisch anstrengender als körperlich, mir zu denken, jetzt habe ich erst die Hälfte, ich sitze hier erst 15 Minuten, ne? Und ich kann dabei auch keinen Podcast hören, habe ich nicht den richtigen Kopf für, es muss Musik sein und es dauert ewig gefühlt. Und wenn ich ein Videospiel spiele, Lutz, was ist das denn für ein Quatsch, ist eine halbe Stunde in einer Minute vorbei.
Ja, Albert Einstein hatte wohl recht, wenn er gesagt hat, die Zeit vergeht einfach in unterschiedlichen Längenmaßen oder was weiß ich. Ich kenne das auch. Und vor allem, wenn es so ja doch sehr monotone Bewegungen sind, also so beim Rudern oder auf dem Laufband, da stelle ich auch immer wieder fest, also eigentlich muss die Zeit sich gerade rückwärts drehen. Mir hilft es, oder beim Sport ist es natürlich, beim Fitnesssport ist es ein bisschen was anderes, weil ich mache ja nicht nur die gleiche Übung. Und dadurch, dass du dann immer, ich hangel mich dann so von Übung zu Übung. Eine Übung dauert so 10-12 Minuten, dann bin ich mit der durch. Und dann hast du ja immer nochmal wieder einen Wechsel, dann gehst du nochmal ein bisschen durchs Fitnessstudio, setzt dich aufs nächste Gerät, machst die Übung, zwischendurch natürlich irgendwie mal aufs Handy schauen. Und ich finde, da geht's. Aber sobald ich etwas Monotones mache, sowas wie einfach Walking oder auf dem hier so ein Stepper-Ding oder so, dann merke ich auch immer, das kann es nicht sein. Irgendjemand prankt mich hier, gleich kommt der ebenfalls blondierte, wie heißt er denn noch, Guido Kanz um die Ecke
Guido Kanz,
sagt so, ja, du bist hier bei versteckter Kamera, du bist hier jetzt gerade 10 mal 5 Minuten gelaufen und nicht 50 Minuten, weil das ist wirklich, das kann nicht sein.
Gerade Guido Kanz gegoogelt. Jetzt weiß ich auch, wie der heißt. Ich kenne ihn natürlich. Alle kennen ihn, die mal einen Fernsehanschluss hatten in Deutschland. Aber jetzt weiß ich, wie er heißt. Guck mal da.
Ja, der hat so ein präsentes, so eine präsente Erscheinung, aber der Name, der hat sich irgendwann bei mir eingeprägt, weil ich da tatsächlich, verstehen Sie Spaß, es gibt da so lustige Sketches oder so lustige Szenarien bei. Eins, was ich immer wieder gerne als absoluten Liebling referiere, ist die Folge, wo ein Pärchen in einem Restaurant essen geht, die Frau ist eingeweiht. Ich glaube, es sind sogar mehrere Pärchen, die eingeweiht sind. Und dann sitzen die an einem Tisch und das ist ein Tisch, den du hochkurbeln kannst. Und dann kurbelt jemand immer nur so ein ganz kleines bisschen und dann merkst du schon immer, wie die Leute so unruhig werden. Der Tisch ist doch höher. Und die Partnerin natürlich schön Gaslighting. Nein, der war schon die ganze Zeit so. Und irgendwann siehst du halt einfach nur, wie die Arme der Leute so auf Kopfhöhe sind und die an diesem viel zu hohen Tisch sitzen und die doch, du musst es doch auch merken. Das kann es doch nicht sein. So hoch war doch der Tisch nicht. Und einfach zu sehen, wie die Leute mit sich hadern, ob sie gerade komplett wahnsinnig werden oder ob das wirklich passiert, das ist so herrlich, weil jeder kennt ja, diese Situation, wo einem so dein eigener Geist einen irgendwie so ein bisschen prankt einfach, wo du einfach das Gefühl hast, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Wo habe ich jetzt mal XY hingelegt? Und man wirklich so merkt, so ich bin irgendwie gerade mit den Gedanken woanders, aber es kann doch nicht sein, dass jetzt gerade weg ist. Irgendwie, wenn du stellst irgendwas hin, guckst eine Sekunde nicht hin und dann nimmt aber eine Person in dem Moment irgendwie dein Glas weg oder so. Und dann guckst du einfach zwei Sekunden später wieder hin und das Glas ist weg. Und dann denkst du so, okay, habe ich mir das jetzt gerade eingebildet? Aber in den meisten Fällen ist halt einfach irgendwie sowas dann passiert.
Fantastisch. Ich habe eine Erinnerung an einen konkreten versteckte Kamera, verstehen Sie Spaß, Sketch mit einem Pfandautomaten. Aber das habe ich als Kind schon gesehen. Also es ist sehr alt. Kann das sein dann überhaupt? Gab es das im Pfand? Keine Ahnung.
Ja, doch, das gibt's schon sehr lang. Verstehen Sie Spaß.
Okay, bin aber auch mächtig alt. Also, naja, also jedenfalls in diesem Sketch ging es um einen Pfandautomat, wo Leute hingegangen sind, die haben da ihre Sachen abgegeben, ihre Flaschen und Dosen und dann kamen die Sachen, die sie abgegeben haben, hinten bei einem Menschen an, der eingeweiht war, hat dann die Sachen, die eingegeben wurden, wieder unten aufs Fließband gelegt, dann kamen sie unten wieder zurückgefahren. Und das war natürlich auch ein großes Lachen, weil man sich fragt, was ist mit diesem Pfandautomaten los? Er spuckt sie nicht aus, sondern er fährt sie wieder zurück, was man eben abgegeben hat. Wahnsinn. Also als Kind oder wie alt ich auch immer war, als der Pfand eingeführt wurde, fand ich das wahnsinnig lustig.
Ja, es ist wirklich, manchmal kann es so einfach sein, ja. So einfache Szenarien, wo man sich nicht viel oder nicht viel machen muss, aber es ist dann so genial, also das mit diesem Tisch. Weil jeder weiß ja, wie man in dieser Situation reagieren würde. Man wird es natürlich merken, dass dieser Tisch immer weiter nach oben wandert. Und wenn du dann noch jemand gegenüber von dir sitzen hast, der einfach sagt so, nein, das war doch die ganze Zeit schon so. Es ist wirklich so herrlich. Ich habe gerade mal, verstehen Sie Spaß, gegoogelt. Es gibt es seit 1980. Ja. Und es haben schon richtig, richtig berühmte Menschen haben das schon moderiert. Unter anderem Karl Dahl, Harald Schmidt, Didi Hallervorden, Tscherno Jubatai, Frank Elzner, Guido Kanz und jetzt macht es Barbara Schöneberger. Das habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen.
Was ist hier denn los? Naja, könnten wir auch mal machen eigentlich, oder?
Also wenn ein Podcast-Duo in der BRD dafür prädestiniert werde, mit dem Namen Hoppala eine Folge Verstehen Sie Spaß zu moderieren, also das wäre wohl eigentlich perfekt. Komm,
wir machen da mal Kaltakquise. Heute Nacht um 2 schreibe ich da eine Mail hin. Sehr geehrte Damen und Herren. Ja. Los geht's.
Wir sind bereit.
Mit besten Grüßen.
Wo müssen wir wann sein? Wir sind,
bereits
wir sind,
dort.
Wir sind bereits auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg nach Mainz. Ah nee, Mainz ist ZDF. Das läuft in ARD. Keine Ahnung, wo die das drehen. Studio Berlin Adlershof. Wir sind unterwegs. Ah ja,
da weiß ich sogar, wo das ist. Da habe ich mal, schon lange her, also auch nur am Rande, da habe ich mal für eine Recherche, habe ich da mal in so einem Redaktionsraum gesessen. Naja, egal, andere Geschichte. Lutz,
ich wollte noch was erzählen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie geht's dir, / wie war es, als du zuletzt eine Kegelbahn betreten hast?
Ja, leite ich wie folgt ein, mir geht's gut. Ich habe gerade ein Ibuprofen eingeworfen. Das hat nichts mit dem Kegeln zu tun, aber es hat damit zu tun, dass ich gestern beim Ausstrecken meines rechten Armes als ich eine Wasserkaraffe mit Wasser befüllen wollte, einen Stich in meinem Rücken verspürte. Oh. Es ist schon wieder alles halb so wild, aber in dem Moment habe ich kurz gedacht, okay, das war's, ich muss mich hinlegen. Aber einfach so eine komplett random Bewegung, Arm ausgestreckt Richtung Wasserhahn und dann so zieht es so.
Oh.
Es ist schon deutlich besser geworden. Ich glaube, dass beim Sport, meine Muskeln waren irgendwie noch angespannt, war eine komische Bewegung, aber da habe ich wirklich gedacht, so, also was müssen die Leute früher im Mittelalter oder so gedacht haben, wenn ihnen sowas widerfahren ist? Die haben doch direkt irgendwie gedacht, okay, das hier ist eine Hexe am Werk, ich werde verzaubert oder sonst was, weil, also wenn das so plötzlich eine so komplett harmlose Bewegung so etwas auslösen kann, da muss doch direkt, wird direkt nach oben gerufen, was macht ihr hier unten mit uns?
Ich möchte mir das so vorstellen, man weiß es ja nicht, aber dass dann der Alltag so aussah, dass da wirklich aus jeder mittelalterlichen Hütte immer so ein Ächzen und Stöhnen stieß und dann sofort jemand rief, der jünger war, Hexe! Und sofort, da war richtig was los, jeden Tag, angezündet. Leute rein, raus. Naja, man soll ja eigentlich keine Witze drüber machen, dunkles europäisches Geschichtskapitel, aber die Vorstellung ist trotzdem ein bisschen lustig, wenn man es übertreibt.
Ja, naja. Anders kann man es ja auch wirklich nicht erklären, weil es gab ja logischerweise nie Hexen. Es war auch einfach damals schon der blanke Frauenhass. Heute äußert er sich anders, aber damals hat man einfach gesagt, ja wie, du bist hier irgendwie gegen das Patriarchat, dann bist du jetzt eine Hexe, jetzt verbrennen wir dich.
So, es gibt super. Nach wie vor Forscherinnen und Forscher, ich weiß nicht, wie fundiert das ist, aber ich weiß, dass es immer noch Leute gibt, die diese Meinung vertreten, dass die Hexenverfolgung im europäischen Mittelalter einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, dass Menschen mit roten Haaren in Mitteleuropa selten sind. Hilft natürlich auch nicht, dass die rote Haarfarbe rezessiv ist, also in der Chance von 4:1 vererbt wird. Aber ich glaube, das half auch nicht, dass man einige Jahrzehnte lang gesagt hat, Moment mal, ist das rot? Naja, ja. Aber das ist ja eine zweigeteilte Frage. Jetzt genau. Weiß ich, wie es dem Rücken geht, gute Besserung. Wie geht's denn im Kegeln? Weil ich weiß ja, du warst lustig kegeln und ich bin so vehement bei dieser Frage hinterher, weil das sah so toll aus. Ich sah Bilder und ich möchte wissen, wie war's?
Ja, das war quasi ja die Einleitung, weil ich Befürchtung hatte, dass ich mit diesem Rücken gar nicht kegeln kann, aber der Rücken hat durchgehalten und es hat sich vielleicht sogar verbessert durch die Bewegung, ein bisschen Sport oder ein bisschen generell Bewegung ist ja immer eigentlich ganz gut, wenn man so ein bisschen verspannt ist, und das war gestern eine Zeitreise in eine andere Welt, das war wirklich ein Abstecher in die 90er, vielleicht sogar auch 80er Jahre Deutschlands. Diese Location, es war so riesig. Ich habe noch nie eine solche riesige Kegelbahn gesehen. Die haben auf 2 Etagen eine Kegelbahn.
Wow.
Du hast unten Kegelbahn und kannst die Treppe hoch, dann sind da nochmal Kegelbahnen. Du hast wirklich so aneinandergereiht Räume, so dein kleines Separé, und dann gehst du nach vorne und da ist dann die Kegelbahn und da begegnet man natürlich dann auch anderen Leuten, aber es ist halt total gut gelöst irgendwie, dass du so für dich bist, aber trotzdem hat alle gleichzeitig kegeln können. Das war richtig toll. Also die Playlist war auch eine Zeitreise, aber nicht in die 80er Jahre. Das hätte ich ein bisschen mehr gefeiert, weil es besser zum ganz insgesamten Kegelfeeling dazu besser hätte beigetragen. Aber es war eine Zeitreise in die 2010er Jahre, David Guetta und einige Pop-Mixes, also wirklich immer nie die normale Version. Es lief nie die normale Version von irgendeinem Song, sondern es wurde immer hier nochmal was reingemixt und da nochmal so reingemixt. Das war wirklich wild. Ich habe es auch in meiner Instagram-Story geteilt. Es hat mich wirklich an so einen Club Calaratiada um die 2010er Jahre erinnert. Da war wirklich einiges los. Neben uns war auch eine Gruppe, die hatte deutlich mehr lustige Getränke getankt. Die Stimmung war ausgelassen. Es war insgesamt ein Erfolg. Ich habe noch nie in meinem Leben alle 9 geworfen beim Kegeln. Das finde ich auch bemerkenswert und hier erwähnenswert. Das Höchste, was ich geschafft habe, waren 8. Aber das war gestern gar nicht so schlimm, weil wir haben einfach ganz viel Tannenbaumkegeln gemacht. Kennst du Tannenbaumkegeln?
Ich glaube nicht.
Es ist wie ein Tannenbaum auf einem Display und oben ist eine 9, 2 Achten, 2 Siebenen, 6en, 5en, oder du kannst es gibt auch noch ein anderes Spiel, das ist anders angeordnet, dass die Zahlen, die wahrscheinlich sind, eher weiter unten sind, davon kannst du viele machen und je schwieriger es wird, dann musst du davon ein paar machen und dann zeigt dir das auch immer an, welche du schon alles abgeworfen hast oder umgekegelt hast und dir das Team, das als erstes alle auf den Tannenbaum befindenden Zahlen weggekegelt hat, hat gewonnen. Und das heißt, da muss man ja manchmal, ist es ja auch gut, wenn du dann nur 3 machst. Das ist ja dann eigentlich, solche Leute brauchst du ja dann auch im Team. Da ist Teamwork sehr wichtig.
Ich habe in oh Gott, lange her in Heidelberg, wo ich studiert habe, waren wir mal damals in der Freundesgruppe dort kegeln und da habe ich festgestellt, damals zumindest ist der super unpraktischer Sport, wenn man eigentlich miteinander reden will, weil einer ist ja immer weg.
Das ist richtig. Das ist absolut richtig.
Man sitzt immer in diesem
Kreis. Oh, ich muss aber kurz.
Und einer erzählt was. Und ausgerechnet er, der Geschichtsträger, ist jetzt der, der auch als nächstes die Kugel werfen muss. Und dann steht er auf und sagt, bis gleich. Dann warten alle, dann kommt er wieder zurück. Aber jetzt muss ich ja. Aber ich wollte hören, wie die Geschichte weitergeht. Ja. Also es ist eigentlich Quatsch.
Das ist eigentlich Quatsch, das ist aber vielleicht so eine ganz gute Achtsamkeitsübung, dass man immer einfach so 10 Sekunden innehalten muss und dann geht die Geschichte erst weiter und man darf weiterhören. Aber ja, das ist natürlich wirklich sehr unhandlich. Ich habe gestern für mich festgestellt, dass ich den Kegelsport revolutionieren möchte. Und zwar möchte ich genau diesen Vibe haben, diesen 70er, 80er Jahre Deutschland-Vibe, ohne alles Negative, also ich nur fürs Feeling. Ich möchte nicht keinen Ausländerhass auf der Kegelbahn, das nochmal dazu gesagt. Aber ich möchte diesen miefigen Vibe, aber gepaart mit Bowling. Ich möchte lieber bowlen in dieser Atmosphäre, weil Bowlingbahnen oftmals so super amerikanisiert sind. Und hier gibt's unsere Buffalo Chicken Wings und hier hast du nochmal alles irgendwie in, weißt du, so richtig hart Entertainment-mäßig, aber das Spiel an sich, Bowling, bisschen breitere Bahn, größere Löcher in der Kugel, das Spiel ist einfacher und ich finde noch spaßiger, aber ich möchte unbedingt diesen Kegelbahn-Vibe, möchte ich dabei verspüren und das ist sozusagen best of both world. Manche Leute würden sagen, es ist jeweils das Schlechtere, aber da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich mal ganz geil, wenn es so eine uralte deutsche Kegelbahn gibt, aber man da einfach bowlen könnte.
Wir müssen mal, Fußnote quasi, einfach mal gemeinsam in dieser einen Kneipe, in der wir immer alle gerne sind hier in Hamburg, die Kegel-Bowlingbahn dort mieten. Das haben wir, glaube ich, noch nicht zumindest in unserer normalen so Konstellation gemacht. Wäre mal reizvoll, so der erste Fuß mal rein gemeinsam in diese Welt.
Ja, erstmal so ein Stündchen. Nicht so einen ganzen Abend, mal so ein Stündchen, ein bisschen reinkegeln.
Es darf niemand was erzählen, weil, wie gesagt, ergibt keinen Sinn. Keiner fängt eine größere Geschichte an. Nur Smalltalk.
Wir sind nur für den Sport da.
Darauf
achte. Nur für den Kegelsport, ja.
Naja, Lutz, wir müssen jetzt mal hier reinkommen. Wir sind jetzt schon 20 Minuten im lustigen Friseurgespräch. Komme ich drauf lustig, weil du beim Friseur warst. Deswegen war es die erste Berufsgruppe, die mir eingefallen ist. Ich möchte jetzt mal erzählen. Kann ich das machen?
Ja, ich bin bereit. Ich bin immer bereit. Ich finde es auch immer ganz nett, wenn wir uns einfach mal so ein bisschen von Höckchen auf Höckchen verzetteln. Wir haben natürlich auch hier einen tighten Schedule.
Wir haben
Auftrag. Weil heute spielt der große HSV. Wir nehmen das hier am Samstag, am Valentinstag auf. Erstmal hier ein Herz in die Kamera für dich, Dom. Oder eine Kartoffel, man weiß es nicht.
Ich mache eine Geste wie eine reiche Ernte. Ich habe Hände ausgefalten, als wäre ich Noah und würde sagen, so.
Ja. Kannst du das Gen-Z-Herz?
Welches ist das denn? Nee, das kann ich nicht. Das sieht schwierig aus. Wenn ich ein Herzchen mache, soll ich dir mal zeigen, wie ich ein Herzchen mache? Pass auf, soll ich dir zeigen? Achtung. Ich habe gerade
in die Luft gemalt.
Ich habe es in die Luft gemalt. Das macht niemand.
So. Ja. Und für euch nochmal zur Erklärung, kurz, sorry Dom, ich habe natürlich die Kartoffel gemacht, die was alle machen, so einfach Zeigefinger und Daumen, aber Gen Z nimmt ja Zeigefinger und Mittelfinger und macht dann da so ein Herz oder den Zeigefinger und Daumen so ganz klein zusammen, weil es so ein ganz kleines Herz ist.
Das mag das ich nicht so gerne, weil das hat
finde ich
für
auch so
mich,
undeutlich.
Es hat vor allem, finde ich, was Offensives. Du streckst deine Hand. Ich habe einen guten Freund aus Bulgarien, Simeon, liebe Grüße, und der macht Lutz immer das, weil das ist so ein Balkan-Ding, wenn er Leute angreifen möchte verbal. Ich werde es gleich beschreiben, liebe Leute, aber erstmal für dich, so macht er. So, das ist mit der Handrückseite unterm Kinn nach vorne gestrichen und die Bewegung fühlt sich an wie ein Vorgeplänkel zum Gen-Z-Herz. Also man kann das kombinieren. Und das hat für mich was zu Aggressives. Und deswegen, ich heb immer die Hände, wenn Leute mir das Herzchen zeigen. Ich zeichne das.
Mittelfinger.
Dann wissen alle, was los ist.
Ja. Aber in Italien macht man das, ist glaube ich auch gängig. Dann macht man sowas wie Wasser Napoli.
Ja, so, war cool.
Ja, so. Genau.
Oh,
ja.
Böse Worte gesetzt. Und der noch größere St. Pauli spielt heute übrigens auch. Das konnte ich so nicht stehen lassen. So, also, vielen Dank. Los geht's mit der Geschichte, weswegen ihr alle da seid. Der Überschrift, die Überschrift heute ist vielsagend und gleichzeitig auch nicht. Sie lautet, ein Buch kaufen. Und ich kann immer noch nicht fassen, dass das, was ich euch gleich erzähle, passiert.
Ich bin sehr gespannt.
Ich habe dafür auch Hilfsmittel herbeigeholt an den Schreibtisch. Lutz hat sie noch nicht gesehen. Also, ich fange mal so an. Ich bin ein großer Fan des geschriebenen Wortes, nicht nur selbst geschrieben, sondern auch von anderen. Ich lese gerne, das möchte ich sagen. Ich habe ein Lieblingsgenre, und zwar Horror und Thriller, also mit dem Schrägstrich dazwischen. Ich finde das ganz toll. Ich lese super gerne genau diese Art von Buch. Ich habe auch hier und da immer mal andere Dinge ausprobiert. Auch Fantasy ist auch nett und auch mal so eine kleine Novelle oder sowas. Aber ich muss sagen, Horror und Thriller finde ich einfach faszinierend, finde ich immer toll. Da habe ich auch schon viel gelesen, von Klassikern bis hin zu jüngeren Autorinnen und Autoren. So.
Hast du einen Lieblings-Thriller? Horror?
Ich habe tatsächlich eines, das ich empfehlen möchte an dieser Stelle. Gut, dass du fragst. Das heißt The Guest List. Ist einer der bekannteren Titel aus der Welt des Thrillers. Was denn?
Ich stelle mir gerade vor, so Leute wollen abends feiern gehen, sind nicht reingekommen.
Gut.
Horror-Story.
Pass auf, richtig geil. Ich bin schlecht mit Autoren, Autorinnennamen. Ich kann es nicht sofort sagen, von wem das ist, aber der Name ist wichtig. The Guest List. Da geht es um eine Hochzeitsgesellschaft, die sich trifft auf eine der walisischen Mini-Inseln. Und direkt zu Beginn der Geschichte, und deswegen kein Spoiler, sondern das ist die Prämisse, passiert ein großes Unglück. Ich spezifiziere es nicht näher. Ein großes Unglück passiert. Und jetzt geht's darum, erstmal klassisches Whodunit. Was ist hier passiert? Erstens und zweitens natürlich, wer ist verantwortlich für dieses schlimme Ungemach, das jemanden befallen hat? Und jetzt kommt aber der Knaller, Lutz. Bis hierhin ist ja noch Standard, herzlich willkommen. Aber jedes Kapitel des Buchs ist aus der Perspektive eines anderen Hochzeitsgasts geschrieben.
Das ist cool.
Oh, es ist mega, weil dann hast du unterschiedliche Wissensstände, mit denen die Leute operieren und unterschiedliche Perspektiven auf die womöglich gleiche Ereignisse. Und was ich mega geil finde, die Autorin hat es so gut geschafft, mit Schreibstil auch unterschiedliche Personen abzubilden. Du liest den Figuren an sozusagen, wer das ist, was die für einen Hintergrund haben. Cool, das nur am Rande. Empfehlung.
Starke Leistung, das ist ja wie Morte im Orient Express. Das ist ja auch so ein bisschen, falls du es noch nicht den Film gesehen hast, gibt es ja mehrere Ausführungen. Das Buch heißt The Guest List und ist von Lucy Foley. Auf einer kleinen Insel vor der Küste von Irland. Nicht Wales, es ist
Wales, Irland. Irland, da liegt nicht viel dazwischen, sag ich mal. Aber gut, vielen Dank, das war wichtig. So, und jetzt aber zu warum ich eigentlich so. Also das ist die Grundlage, lese gerne vor allem für deinen Horror. So, ich habe einen guten Freund, der lebt in Wien und der hat studiert Mediavistik, also Mittelalterforschung und so ein Kram. Und er liest auch gerne. Und mit ihm sprach ich vor ein paar Tagen. Und dann sprachen wir auch über Bücher und dann sagte er zu mir, er hat für mich eine Buchempfehlung, die sich dreht um auch Horrorliteratur, aber vermengt mit Mittelalter. Und dann dachte ich mir, das ist ja genial. Ich kam gar nicht auf die Idee, nach sowas mal zu suchen. Horrorliteratur im Mittelalter. Ich lese immer Horror zeitgenössisch und das früheste ist wahrscheinlich 1850 oder was. Aber Mittelalter, wie cool ist das denn? Na klar, gib mir die Empfehlung rüber. Dann hat er gesagt, alles klar, Black Tank heißt das Spiel. Ist natürlich jetzt dumm ausgesprochen, weil ich aus Franken komme. Die schwarze Zunge. Black Tank. Wie auch immer man dieses Wort ausspricht, die schwarze Zunge.
Jetzt Tang Ansatz. Einfach, oder? Tang.
Ach ja, was habe ich gesagt? Tank.
Tange. Also einfach T-A-N-G ausgeschrieben, so würde ich es auch. Tang.
Ja?
Tang.
Also schwarze Zunge. So.
Okay.
Habe ich das beim großen Versandhändler meiner Wahl gegoogelt und habe also eingegeben und bekam direkt als allererstes, es waren viele Ergebnisse, aber direkt als allererstes dieses Buch hier. Und zwar, ich halte es jetzt in der Kamera, mega geil sieht das aus. Es heißt His Black Tongue, seine schwarze Zunge. Und dann dachte ich mir, okay, das könnte es sein. Hab ihm noch geschrieben, du, hier gibt's aber nicht nur Black Tongue, sondern da steht noch was dabei im Titel. Dann sagt er, ja stimmt, der Titel ist nicht nur Black Tongue, das passt schon. Habe ich mir gedacht, okay, das ist es, His Black Tongue gekauft, Welcome to Hell von Mitchell Lüthi. Steht das hier. Lüthi mit Ü und THI und einem L noch irgendwo am Anfang. So, habe ich mir gekauft, kam an. Habe ich gelesen, wie viele Seiten sind es? 319 etwa. Habe ich gelesen und machte zwei Entdeckungen während des Lesens. Halt, wir kommen zum Twist.
Ja, ich ahne was.
Bleib bei mir. So, ich lese das. 319 Seiten, zwei Entdeckungen. Erste Entdeckung, okay, Horror und Mittelalter, mega geil. Die Geschichte, die erzählt wird, dreht sich um zwei Mönche, die eine kleine Stadt besuchen, in der komische Dinge passieren. Großer historischer Kontext ist die Pest, europäisches Mittelalter also. Und die Frage ist, okay, was ist hier eigentlich los? Und ich lese das, erste Erkenntnis war, okay, das passt super, Horror und Mittelalter, warum habe ich das vorher nie gelesen? Zweiter Gedanke, so etwa ab Seite, ich habe mir sogar ein Eselöhrchen reingemacht, ab Seite 102, also ungefähr ab dem ersten Drittel war, aber geil ist es nicht geschrieben, ehrlich gesagt. Und dann kennt man ja, Lütz, diese Bücher, ne, wo man mal reinkommen muss, wo vielleicht, wie man auch bei Serien sagt, Staffel 1 bis 5 ist nicht so gut, aber dann die letzte Staffel,
dafür die letzte Folge super.
Dafür lohnt sich, was ich auch immer für Quatsch halte, ich gucke doch keine 5 Staffeln Müll, um dann einmal Salat zu riechen. Jedenfalls, so, habe ich die ersten 100
was
Seiten.
Was ist das für eine Redewendung?
Weiß ich nicht. Also die ersten 100 Seiten, habe ich gerade ausgedacht.
Ein Kaninchen?
ja. Also die ersten 100 Seiten gelesen und dann gedacht, so, naja, geil ist es nicht geschrieben, aber ich bleib mal dran. Und dann habe ich es tatsächlich durchgelesen bis zum Ende. Und jetzt, also jetzt habe ich leider den Autorennamen gesagt, aber falls er zuhört, Mitchell Lüthi. Kein Front, wie die Jungs und Mädels sagen da draußen, sondern das war halt einfach nicht, hat halt nicht hingehauen. Kann ja auch mal sein, wenn man mal ein Buch schreibt, es war nicht so dolle. Die Auflösung war Quatsch, es war ab der Mitte ungefähr dann, was das Pacing angeht, völlig doof und es hat keinen Spaß mehr gemacht zu lesen. So, warum trete ich das jetzt so breit? Die Empfehlung kam von einem Freund, der ein sehr kluger und belesener Mensch ist, und dessen Empfehlungen eigentlich immer schon Instant-Kauf sind. Und dann las ich das so und dachte mir, wie sage ich ihm das denn jetzt, dass seine Empfehlung scheiße war? Und dann habe ich
schwierig, ne?
Habe ich ihm nach einigen Tagen Bedenkzeit, nachdem ich da wirklich einige Abende in dieses Buch investiert habe, eine Nachricht geschrieben und gesagt, du, ich habe das Buch gelesen, es gefiel mir nicht so gut tatsächlich. Ab dem ersten Drittel wusste ich dann schon zum Ende hin, das ist nicht meins. Hab's versucht, aber das war leider nix, mein lieber Freund. Und dann er war völlig überrascht, hat gesagt, er war sich sicher, dass es mir gefallen wird. Und habe ich gesagt, warum hast du gedacht, das wird mir gefallen? Hier Mittelalter Horror, okay, ich bin interessiert an Geschichte, aber sag doch mal. Und jetzt, Lutz, pass auf, begann er Dinge zu nennen, die mir unbekannt vorkamen. Er nannte Charaktere, von denen ich nie etwas gehört hatte. Er erzählte von Orten, die ich nie besucht hatte in diesem Buch. Er erzählte von Wendungen, die ich wohl überlesen habe. Und dann sagte ich, mein Freund, mein lieber Freund, magst du mal kurz in dein Stüblein gehen, in Wien, wo du sitzt, und nochmal gucken, wie das Buch ganz genau heißt. Dann ging er in sein Stüblein, Lutz, zog aus seinem alten Bücherregal ein Buch, brachte es an seine Kamera quasi und zeigte es mir. Und das hier ist das Buch, das er eigentlich meinte. Und zwar das Buch The Black Tank Thief. So, stellt's hier raus. Ich habe das falsche Buch gekauft und 300 Seiten Müll, Entschuldigung, Mitchell Lüthig, lesen, um dann festzustellen, ich habe das falsche Black Tank Buch gekauft. Gemeint ist nämlich The Black Tank Thief von Christopher Bühlmann. Und das habe ich mir jetzt auch gekauft, damit wähle ich gerade in die Kamera und das habe ich noch nicht angefangen zu lesen, aber das sind auch schon wieder 395 Seiten und ich habe jetzt fast ein bisschen Angst, dass hier schon wieder was falsch gelaufen ist, aber das war so dumm, vor allem, du kennst das ja auch, ich habe es dann auch nicht abgebrochen, weil das kam von einem Freund, die Empfehlung, und ich dachte mir, wer weiß, vielleicht wird's noch gut, und stellt sich heraus, nein. Ich habe Lebenszeit investiert in eine Falschnennung und da dachte ich mir, ich muss was mit dieser Geschichte machen und wenn ich es schon nicht kommerzialisieren kann, dann erzähle ich es hier bei Hoppala. So.
Ich kann es total nachvollziehen, also die verschiedenen Aspekte. Einmal finde ich es auch schwer, jemanden, der eigentlich gut einschätzen kann, was einem gefällt oder eben dann auch nicht, schweren Herzen zu sagen, so, nee, das war leider gar nichts für mich und ich fand's richtig kacke. Ich kann aber auch verstehen, dass man das Buch trotzdem liest, weil man denkt, ja, irgendwann muss es ja kommen. Das ist ja fast ein ähnliches Szenario wie mit dem hochkurbelbaren Tisch, dass du irgendwann denkst, so, Ja, nee, das muss jetzt ja schon, das muss ja jetzt schon richtig sein, das muss jetzt ja irgendwann noch passieren und du merkst, irgendwas stimmt dir nicht.
Ja.
Hattest du die Idee, vielleicht irgendwann ihn einfach zwischendurch, als du so nach 100 Seiten gemerkt hast, boah, das ist ja eigentlich irgendwie so gar nicht meins. Hast du mit den Gedanken gespielt, ihn einfach mal nochmal zu fragen?
Nee, das war wieder der Dom, der auch 4 Stunden auf die Hosen wartet. Das war jetzt das Ziel. Ich lese jetzt das Buch, Lutz, und jetzt mache ich das 4 Stunden? Einfach mal.
Ich glaube, es waren ein paar mehr. Also war es nicht so 8, 9
naja,
Stunden?
Ja, es war ein gesunder Nachmittag plus früher Abend. Ist lange her, wer weiß
so
das
so ein Tag
noch.
Halt.
Er hatte mir halt vorgenommen, jetzt habe ich das Buch, ja, und es klingt ja auch interessant. Also eine Mischung aus Sturheit, die wir schon kennen, und es kann ja noch alles passieren.
Ja. Hättest du das Buch mal gehabt, als du auf die Hosen gewartet hättest?
Naja, und ich muss wirklich sagen, The Black Tank Thief, das Neue jetzt, das klingt auch so viel cooler. Da geht's um Fantasy und Goblins und irgendwie eine coole Kriegerin namens Galva. Keine Ahnung, hab's noch nicht gelesen, aber es klingt jetzt schon besser auf der Rückseite als 310 Seiten von Mitchell Lüthi.
Naja. Ich finde es aber auch sehr witzig, dass es 2 Bücher gibt, die so ähnlich heißen und dann auch beide im Mittelalter spielen. Ist irgendwie die schwarze Zunge, ist das irgendwie so eine Begleiterscheinung von der Pest? Und deswegen ist es bei beiden Büchern irgendwie ein Thema und auch vom Setting her ähnlich, weil das wäre sonst schon ein großer Zufall, dass die beide so heißen und auch im Mittelalter spielen.
Du wirst lachen. Es gibt tatsächlich noch viel mehr Bücher, die auch Black Tank in ihrem Titel haben. Das scheint irgendein literarisches Motiv oder irgendwas zu sein. Ist ja auch ein cooles, starkes Bild. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du machst es auch gerade. Ich guck mal ganz
kurz. Es gibt auch eine Band, die so heißt.
Ja, ich meine, es klingt ja auch cool, aber ich guck gerade nochmal nach. Ja, genau, guck mal. Als ich das hier, ich kann es nochmal rekonstruieren, als ich das eingegeben habe beim großen Versandhandel, einfach nur Black Tank war das allererste Buch, His Black Tank von Mitchell Lüthi. Danach Zungenreiniger plus medizinisches Zungengel-Set. Da wusste ich ja schon, das ist Quatsch. Und selbst wenn ich noch weitergeguckt hätte, ist als nächstes The Black Tank von Marco Hautala, das im Self-Publishing erschien und nur 3 Sterne von 5 hat. Und da war für mich dann klar, das muss ja das erste sein. Also ich kann mir keinen Vorwurf machen.
Ja. Denn ab einem gewissen Punkt muss man ja auch einfach vertrauen, dass es jetzt richtig ist. Wenn du sonst jede kleinere Entscheidung, ich würde sagen, so ein Buch für 10-12 Euro zu bestellen, ist jetzt keine riesengroße Entscheidung. Man kann ja nicht alles im Alltag immer aufs Letzte hinterfragen. Ab und zu muss man auch einfach dann vertrauen und sagen, ja, nee, das wird es jetzt sein, das muss es sein, let's go. Ich kann es nachvollziehen. Ab einem gewissen Punkt, also ich bin manchmal ein bisschen zu paranoid und frage dann doch lieber nochmal nach, sowas wie, wir gehen da und da essen. Und alle wissen eigentlich, wenn es zum Beispiel ein Laden ist, den es häufiger gibt, 3-4 Filialen in Hamburg. Und dann eigentlich wissen alle, man geht ja immer zu den gleichen. Ich frage trotzdem nochmal. So, nur damit wir es nochmal sicher gehen, wir reden alle von dem und dem Laden, weil ich einfach nicht dann so blöd da irgendwie durch die Gegend rumgurken möchte. Das hatten wir witzigerweise auch einmal, Weihnachten zu Besuch in der Heimat meiner Frau. Und da gibt es auch, du wirst es kennen aus Süddeutschland, da gibt es natürlich Gaststätten, die heißen alle gleich. Zum Löwen, zum Ochsen,
zur goldenen Hirsch.
Ja, die heißen alle gleich. Und dann gibt es natürlich mehrere Restaurants, die den gleichen Namen tragen. Ja, turns out, wir sind 2 Parteien sind zu unterschiedlichen Restaurants gefahren. Das eine hatte zu.
Ja, so überleben die Restaurants dort. Darauf bauen die, dass Menschen da so versanden und im Falschen reingehen. Nur so.
Schon wieder Beute ins Spinnennetz gegangen.
Lutz, da habe ich eine gute Frage. Das würde mich wirklich interessieren, wenn du selber so eine Taverne, so eine Gaststätte, die wir gerade im Kopf haben, so eine süddeutsche, so ein bisschen munkelig, heimelig, urig, eröffnen würdest, wie würdest du sie nennen?
Ich würde auf jeden Fall auch sowas würde ich schon als Titel in Erwägung ziehen. Irgendwas Altes, aber
ja,
mit einem,
hast du
mit
was
einem Alleinstellungsmerkmal. Ich habe im Kopf irgendwas mit Post. Das ist auch so ein gängiger Titel Post. Zur alten Post oder
so.
Sowas finde ich ganz geil, aber ich würde zu 100% wäre ich wie jeder gute Friseursalon, der etwas auf sich hält, würde ich ein Wortspiel einbauen wollten.
Echt?
Da fällt mir natürlich jetzt auf die Schnelle nichts ein, aber ich finde Doppeldeutigkeit finde ich immer gut. Habe ich immer Freude dran, wenn ich das dann entdecke. Und ich würde es so unscheinbar machen, dass es nur die absoluten Kenner erkennen. Weil manche Wortspiele, die sind dann ja schon sehr spezifisch und spielen vielleicht auf Referenzen an, die nicht allen Leuten bekannt sind. Und dann würde es bei mir vielleicht so eine Spezialität geben, die dann in dem Namen sich wiederfindet. Aber eigentlich ist es auch ein alleinstehender Name, aber für die Kenner. Ein Erkennungsmerkmal für die absoluten Insider. Sowas würde ich einbauen. Aber was mit Post finde ich irgendwie ganz cool. Hier geht die Post ab, doch. Kreativ. Sehr kreativ. Nee, aber irgendwie sowas würde ich da rein verwurschteln. Hast du einen Namen? Wie würdest du dein Wirtshaus nennen?
Ich möchte, glaube ich, Worte, die gemütlich klingen, die so wohlig klingen, wo du die Hüge. Liest du. Wie, also, ja, in Süddeutschland, ich höre sie schon alle, was heißt das denn?
Ist das nicht ein deutsches Gasthaus? Wieso heißt das Hüge?
Warum ist das denn jetzt schon wieder der Hamburger? Das ist falsch, wieso in Süddeutschland jetzt?
Ja, ich kann keinen süddeutschen Akzent.
Also, ich würde sowas machen wie zum glücklichen Bären. Ich finde, Bär ist ein gemütliches Wort, das lange man möchte sich schon hinsetzen, wenn man das B hört und weiß, was jetzt kommt, um bereit zu sein für das man will sich hinsetzen. Und gemütlich oder zum Lustigen oder zum Tanzenden, das sind so zum lustigen Bären. Das finde ich gut.
Ich habe gerade noch an was Lustiges gedacht, weil das sind ja schon alles so Tiere zum Ochsen, zum Hirsch, alles so Tiere, die es auch hier irgendwie gibt. Ja. Wie witzig wäre das, wenn du dann ein Gasthaus irgendwie nennst mit so einem Tier, was es hier überhaupt nicht gibt. Zur gemütlichen Anaconda.
Zur giftigen Ringelnatter.
Ja, irgendwie sowas komplett random, einfach so zum lustigen Chamäleon. So, weißt du, dass so überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Das finde ich auch lustig finden, zur gemütlichen Anaconda. Da würden sich alle fragen, so, was soll das denn sein? Sind die bescheuert?
Ich glaube, einige, wenn ich so mein süddeutsches Dorf richtig einschätze, würden denken, Anaconda ist irgendeine Tochter von dem Besitzer von dieser Kneipe.
Anastasia Anaconda? Und Anaconda.
Ich hab's richtig im Ohr. Jetzt aber ungewöhnlicher Name.
Ja, voll. Also, wenn wir beim Thema Gemütlichkeit sind, es gibt wenig Tiere, die mir weniger Gemütlichkeit versprechen als eine Würgeschlange.
Ja, das stimmt.
Das ist wirklich maximal ungemütlich.
Ja, aber Bär, finde ich, da kann man mit leben, das hat was. So ein gemütlicher Baloo-Bär, das finde ich schön. Ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Da würde ich mich wahrscheinlich auch hingezogen fühlen. Gemütlichkeit in Gaststätten ist bei mir auch sehr wichtig. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres als so clean, hochglanz, eingerichtete Restaurants, wo du auch zur Not auch noch auf dem Nebentisch operieren könntest, weil es so hell ist. Also das finde ich wirklich immer ganz furchtbar. Ich bin noch nie in der Turnhalle, mach da Licht aus.
Ich will auch, wenn wir bei der Gelegenheit sind, nicht so, sie sind da auch oft noch mit da drin, so prätentiöse, eigentlich alle, ehrlich gesagt, Angestellte, wenn die da schon so ankommen und sagen,
mit so einer Attitüde,
werte Dame, werter Herr, darf ich Sie zum Tisch begleiten? Sag ich schon, halt's Maul, ich will ja gar nichts, geh wieder nach Hause. Das kann ich einfach nicht, ich mag
das. Wer will das denn auch?
Ja,
wer denkt denn, das ist cool, da fühle ich mich, also wer fühlt sich da wohl? Das finde ich, wenn Leute sagen, nö, da fühle ich mich richtig wohl, wenn man so richtig betüdelt wird und so, was du gerade gesagt hast, mit werter Dame und was weiß ich. Also das finde ich ganz, ganz komisch, wenn Leute das gemütlich finden.
Ich glaube, denen halt so ein Status wichtig ist, da so dann auch in diesen Status zumindest für die Dauer eines Abendessens reingedrückt zu werden. Irgendwie kann ich es vielleicht mir sogar auf so Empathie-Gründen verstehen, dass da jemand so Wert drauf legen kann, aber ich finde es halt nicht gut. Ich mag das nicht.
Nee, ich finde es auch richtig, richtig weird, weil es gibt ja mittlerweile, und das, ich weiß gar nicht, ob wir da in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen hatten, als ich hier diese super tollen Schnäpse getrunken habe. Das ist ja auch so ein Restaurant gewesen, was nicht günstig ist und richtig, richtig gutes Essen hat, aber halt nicht so stocksteif. Weil du kannst doch beides machen. Also da musst du natürlich auch ein bisschen gucken, wer ist deine Zielgruppe. Und wenn das eher so deutlich ältere Menschen sind, die vielleicht darauf noch mehr Wert legen, dass du jetzt nicht einfach direkt geduzt wirst und ja, moin Leute, ich bringe mal kurz zum Tisch, wollte ich schon was trinken so. Aber also ich finde das so viel angenehmer, wenn ich dann nicht das Gefühl habe, wenn ich jetzt hier eine Gabel fallen lasse, dann guckt der ganze Laden auf mich. Ja. Das gibt doch nichts Schlimmeres. Eine Gastro, die muss doch bis zu einem gewissen Grad, die muss doch laut sein, die muss doch lebendig sein.
Ich möchte an der Stelle noch, war schon längere Zeit jetzt nicht mehr da, aber eine Empfehlung aussprechen für den Jugs Club hier in Hamburg, eine der bekanntesten und je nach Reiseführer besten Cocktailbars der Stadt. Und das Geile ist, du gehst da rein und denkst das nicht. Das ist eine richtig dunkle Kavemme. Man kann da drinnen auch leider überall rauchen. Das heißt, für jemanden, der das nicht mag, ist schon schwierig. Aber dunkle Kavemme, bunt Glas, dichte Fenster. Man kann nicht richtig rausschauen. Und du bekommst da so leckere Dinge. Aber die Leute, die da arbeiten, sind null, also in meiner, was ich da immer erlebt habe, null prätentiös. Die kommen hin, die sagen dann auch mal, was man so mag, und wenn man dann nur so sagt wie Wodka und Vanille finde ich zum Beispiel toll, dann kommen die mit einer Empfehlung um die Ecke und sagen,
raus. Ich,
dann sagen die, was?
Wodka und Vanille?
Ja, das habe ich gesagt, ist doch geil.
Ja, okay.
Hab weiß gar ich keine nicht. Lust mehr jetzt, ehrlich gesagt, das noch zu Ende zu bringen.
Abbruch.
Na, jedenfalls, dann kommt da was. Und das ist halt toll. Kleine Empfehlung. Warst du schon mal da, du kennst den Chugs Club?
Nee, weiß ich nicht. Aber ich hab immer in, ich finde es immer cool, in so Läden dann wirklich auch reinzugehen. Und
ja.
Das muss man sich auch erlauben können, weil meistens ist es ja nicht ganz so günstig, aber ja, dann nicht zu schauen, ja, ich nehme jetzt hier den günstigsten Drink, sondern wirklich einfach zu sagen, ich mag das und das, und dann kriegt man dafür den passenden Drink. Das finde ich immer sehr, sehr toll. Das mag ich gerne, denn so ein bisschen, das ist ja ein kleines Abenteuer dann. Ja. So auf Entdeckungstour gehen, ich trinke heute mal etwas, was ich noch nie getrunken habe, und nur auf reiner Empfehlung meiner Geschmäcker, und dann kommt da ein Mensch an, der sich da so gut mit auskennt, dass er mir einen passenden dazu passenden Drink serviert. Das finde ich grundsätzlich erstmal der
super
geil.
Cool. Buttermilch Cocktail haben sie, große Empfehlung, schmeckt fantastisch, und wer es kann, bleibt bis zum Ende, wenn die dicht machen um 5 oder was, weil dann gibt's immer noch eine gratis Lokalrunde, und dafür wartet man gerne mal 4 Stunden, ne, dass man dann noch mal so ein kleines Gläschen zum Abschied bekommt, ne? So.
Finde ich stark, ja. Also wenn mittlerweile, ich bin immer weiter davon entfernt, einfach nur zu trinken des Trinkens wegen.
Ja.
Keine Ahnung, ob man das so, ich glaube, das waren ein paar zu viele, weiß ich glaube. Nicht. Könnte hinhauen. Und deswegen finde ich sowas dann eigentlich schöner. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ja, also ich trinke jetzt hier auch kein Bier mehr und ich muss jetzt hier nur noch die feinen Getränke haben. Das überhaupt nicht, aber einfach diese sich hinsetzen und einfach 8 halbe reinpfeifen, das finde ich halt mittlerweile, da kann ich auch alkoholfreies Bier trinken, wenn ich mich einfach mit Leuten unterhalten möchte. Aber richtig mal irgendwo so hingehen und dann so 1, 2 ausgewählte Drinks genießen, das finde ich mittlerweile, das weiß ich mehr zu schätzen als sonst, weil sonst war ich eher einer derjenigen, die gesagt hat, gib mir entweder einen halben Liter Bier oder gib mir halt den günstigsten Drink, der am meisten knallt, so weil ich besoffen werden möchte.
Ja.
Aber davon bin ich immer weiter weg, und dann ist es eben schon ganz cool, solche Läden zu haben. Wir können da ja vielleicht mal bei Gelegenheit, können wir da ja mal ein kleines Getränk nehmen. Ich bin dann kurz nicht am Tisch, wenn du den Wodka mit Vanille bestellst.
Hallo! In der Nähe ist auch das St. Pauli Theater, können wir schön vorher eine Vorstellung angucken und dann zu Fuß in Chuck's Club, so. Ne? Schön gediegenen Mittwochabend.
Das klingt doch fantastisch.
So, ich würde sagen, oder? Jetzt haben wir noch was? Das war's.
Ein Learning, Dom.
Ach shit, du hast recht, beim letzten Mal haben wir es vergessen, oder wie auch immer. Ein Learning, oh, das ist ja eine gute Frage. Eigentlich war es ja unvermeidbar, der Fehler, der mir unterlaufen
absolut,
ist.
Absolut, ja. Da hätte es man an, Punkt, von beiden Seiten nichts machen können. Also weder der es empfohlen hat, hätte gucken können, ob es das richtige Buch ist, noch hättest du irgendwie man mal fragen können nach 100 Seiten. Also eigentlich, euer Schicksal war vorbestimmt.
Unmöglich. Ja, was mache ich denn da jetzt draus? Also ich glaube, ich würde dann daraus lernen wollen für die Zukunft, da kannst du dich ja auch angesprochen fühlen, weil du bist ja potenziell auch eine dieser Personen, je nachdem, wenn du was zu empfehlen hast. Ich würde Empfehlungen immer mit einem Foto nehmen. Also bitte nicht einfach nur schreiben, Herr der Ringe 2 ist toll, sondern ich bräuchte auch zur Sicherheit ein Foto oder ein Screenshot von der DVD-Packung des jeweiligen Films oder Buchs, damit die auch sicher das Richtige kaufen. Ich glaube, das ist der korrekte Ansatzpunkt, allen anderen es zur Aufgabe zu machen, keine Fehler zu tun, damit ich mein Leben genießen kann.
Ich finde es sogar ein ganz gutes Learning, weil ich sehe mich als derjenige, der etwas empfiehlt, auch in der Bringschuld.
Stark, gefällt
mir. Weil ich will ja, wenn ich eine Empfehlung ausspreche, will ich ja auf jeden Fall, also das ist ja auch ein Gütesiegel, wenn man etwas empfiehlt, weil man das selber ja gut findet und dann möchte man ja nicht, dass sowas passiert und dann jemand denkt so, okay, was hat der Typ mir da empfohlen, das ist ja richtig scheiße.
Ja.
Das heißt, ich gebe ja nicht einfach so wahllos Empfehlung aus und dann möchte ich schon sicherstellen, dass es auch das richtige Werk auch konsumiert wird.
Ja.
Dementsprechend würde ich dann, glaube ich, entweder direkt einen Link mitschicken oder wirklich ein Bild von dem Cover oder sonst was oder zumindest einfach den richtigen Namen und den richtigen Titel und Autor, genau, ja. Oder Interpret, was auch immer, Film, Regisseur, damit das nicht passiert. Aber da sehe ich mich tatsächlich erstmal in der Bringschuld.
Toll. Dann sind wir uns ja einig, sowas wird nicht mehr passieren. Ansonsten, wie gesagt, ja, Mitchell Lüthi, es tut mir leid, du solltest hier nicht so zur Zielscheibe heute werden. Aber mein Gott, wenn das du dir schon... Das nächste
Buch wird super.
Ja, bestimmt, bleib dran. Also, wir hören uns nächste Woche Montag wieder zu einem neuen Hoppala, dieses Mal wieder von Herrn Lutz. Es war mir eine große Freude, euch auch und damit bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüssi.